Wir sprechen heute über den Irrsinn im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern.
Dazu Rekord zum Auftakt, der besondere Start in die Frauenfußball-Bundesliga.
Und der Chemnitzer FC gastiert in Oberhausen beim Nicht-Aufstiegsspiel. Wir waren alle drei dabei.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen wir nicht vernünftig, kriegen sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Tja, Jungs, dann wollen wir mal reingehen. Folge 7 von Im Osten geht die Sonne auf. Ich freue mich drauf, wir haben eine ganze Menge zu besprechen am heutigen Tage. Und wie ihr das alle gewohnt seid, wollen wir nicht starten, ohne uns gleich zu Beginn einmal vorzustellen. Hätte die deutsche Fußballnationalmannschaft so viel Spielwitz wie er Wortwitz, dann müssten wir uns keine Sorgen machen. Gregor Rühl.
Der Mann, der am Wochenende in Nordrhein-Westfalen so viel Content produziert hat, dass man Oberhausen mal kurzzeitig mit Dubai verwechseln konnte, ist auch da. Hallo, Paddy Fritsche.
Und mit dabei derjenige, der letzten Donnerstag auf der Couch saß zu Hause und gesungen hat, ohne Deutschland fahren wir zur WM, Alex Küpper. Tag, tag.
Tag, tag. Gemeine Unterstellung. Ich saß nicht im Slowakei-Trikot vor dem Fernseher, das kann ich euch sagen. Aber Gregor, du warst gestern sogar im Stadion, ne, in Müngersdorf, als Deutschland Das Ganze mit Mühe und Not irgendwie noch hingebogen hat.
Falls ich noch ein bisschen müde klinge, dann wisst ihr, warum ich mir das gestern angeschaut habe. Es war wirklich puh.
Joa. Du bist ja sonst so im Kosmos unterwegs, von Clubfußball vor allem und auch mal in den Niederungen des Amateursports. Wie war denn das für dich, so ein Länderspiel?
Ja, spannend. Also bei so Deutschlandspielen, da hat man immer noch mal mehr Leute zu gucken irgendwie. Es ist schon irgendwie teilweise absurd. Aber ja, es war halt hier in Köln. Ich wohne in der Nähe vom Stadion. Und das ist schon irgendwie ganz angenehm, wenn man am Sonntag da immer so hinlaufen kann. Und sagen wir mal dann so, ab Mitte, zweite Hälfte war das ja dann auch irgendwie ein okayes Fußballspiel von der deutschen Mannschaft. Bis dahin, gab es schon auch so ein paar Pfiffe von den Rängen. Ja. Ein gewisser 90-Millionen-Mann wurde ausgepfiffen beim Auswechseln. Ja, die Deutschen sind dann auch, ne? Also, wenn es nicht läuft,
dann... Das ist der Grundstimmung nicht unbedingt zuträglich. Also, ich hatte auch vom Fernseher den Eindruck, dass die Atmosphäre durchwachsen ist. Das kennt man ja von Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber das ist dann schon schwierig. Ich habe mir mal den Modus übrigens genau angeguckt. Das ist wirklich interessant, weil selbst wenn Deutschland Letzter werden sollte, ist ja nicht ausgeschlossen, haben sie immer noch die Chance, sich zu qualifizieren für die WM. Ist das nicht schräg?
Ah ja, aber wie sieht das?
Es ist so, wir haben 12 Gruppen, 16 Mannschaften aus Europa qualifizieren sich. Die ersten 12, also die Gruppensieger, die gehen alle direkt durch. Und die Zweitplatzierten spielen Playoffs mit den 4 besten Gruppensiegern aus der Nations League. Und dazu gehört
haben
Deutschland.
Noch 3 Leute in Freilos, die in der letzten Familienrunde Monopoly gewonnen haben. Ey, die dürfen auch noch mitspielen.
Es ist wirklich ein absurder Modus, der natürlich dazu führen soll, dass sich die Großen am Ende alle qualifizieren, weil sie immer noch eine Hintertür offen haben. Auf jeden Fall durch diesen Gruppensieg in der Nations League kann Deutschland Letzter werden in der WM-Quali-Gruppe und hat trotzdem noch die Chance, in die USA zu fahren.
Aber jetzt mal kurz Gegenfrage, Jungs. Wie sieht es bei euch aus mit dem Hype-Level? Das ist ja immer so ein bisschen die spannende Frage, finde ich, wenn es dann so reingeht wieder in Qualifikationsspiele. Die gab es ja jetzt vor der EM nicht. Also wir sind es ja auch gar nicht mehr gewohnt, uns für irgendwas qualifizieren zu müssen. Ich war wirklich jemand, der am Hype-Train ganz vorne links saß, beim Lokführer auf dem Schoß, die letzten anderthalb Jahre, sage ich mal, weil ich schon angezündet war.
Und bei mir ähnlich, bei mir ähnlich,
aber gegen Slowakei ausgestiegen.
Ja. Ich saß im Hype-Train der Slowakei.
Ja, nee, das saß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mich hat dieses Spiel am Donnerstag schon dezent gebrochen, ist ein bisschen übertrieben, aber es hat mich eingenordet, sagen wir mal so.
Ja, unbedingt. Also spürt man auch bei allen, glaube ich. Nagelsmann hat ja versucht, da so richtig für Euphorie zu sorgen, als er gesagt hat, jetzt fahren wir dahin und wollen Weltmeister werden, nach diesem so traurigen Ausscheiden gegen Spanien. Und wenn du dann so startest und selbst wenn die Chance in jedem Fall noch groß ist, dahin zu fahren, die Hoffnung, dass es tatsächlich am Ende reicht für eine Mannschaft, die gegen die Slowakei verliert und sich gegen Nordirland so schwer tut, boah, die ist schon extrem gering.
Ich frage mich so ein bisschen, wo es herkommt, ne? Also Wir hatten irgendwie eine Sommerpause, jetzt hat die Saison wieder angefangen. Es war wahnsinnig viel los, aber es ist ja auch gleichzeitig trotzdem mega viel Bock entstanden, denke ich mir zumindest immer, auch bei den Spielern. So, dann hast du zwei Spieltage in der Liga, nochmal eine Pokalrunde. Das sah aber auch alles so ein bisschen so aus, als wäre das irgendwie so das 58. Saisonspiel für alle und alle sind so ein bisschen so Pfeifen auf dem letzten Loch. So, das frage ich mich so ein bisschen so. Also, ja, alles ein bisschen komisch für so einen Auftakt in so einen WM, in so eine WM-Jahr, so eine WM-Saison.
Ja, keine leichte Situation für die deutsche Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann muss da eine Menge in Gang setzen. Jungs, und jetzt kümmern wir uns mal um den echten Fußball, um den wahren Fußball. Und werfen einen Blick an die Basis. Gregor, du hast eine Zuschrift bekommen aus Mecklenburg-Vorpommern mit dem Hinweis auf ein wirklich sensationelles Landespokalspiel im übrigens Lübserpilz Landespokal Mecklenburg-Vorpommern.
Oh, der leckerste Landespokal in Deutschland.
Aber 100%. Und
boah,
zwar hat
den Bernhardskühner Sachsenpokal gar nicht so sagen. Ne?
Gibt
lustig,
Ärger.
Dass da auch Bier dort ein Sponsor ist. Ey.
Überall. Überall. Außer Dachbleche 24 Sachsen-Anhalt. Ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist. Aber
der in Thüringen cool, heißt auch Goldkrone-Cola-Pokal, oder?
Ja, genau. Cup heißt er dort wahrscheinlich.
Also Jungs, ihr müsst euch dieses Spiel kurz vor Augen führen. Der PSV, ich will mal PSW sagen, PSV Rostock gegen den FC Neubrandenburg. 8. Liga gegen 6. Liga. Leider, laut Fußball.de, nur 99 Zuschauer. Dieses Spiel hätte definitiv mehr verdient, denn es ist am Ende ausgegangen 5-10 nach Verlängerung. Und das nach einem Spielverlauf, wo der Außenseiter aus der 8. Liga lange Zeit richtig gute Karten hatte. Die lagen 2-0 in Führung, dann 4-1 in Führung und bis zu, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, 88. Minute lagen sie auch 5-3 in Führung. Und haben es am Ende trotzdem nicht geschafft, das Ganze über die Zeit zu bringen, weil der FC Neubrandenburg in Unterzahl noch zurückgekommen ist. 5-5 in der 5. Minute der Nachspielzeit. Und in der Verlängerung ging es dann dahin für den unterklassigen Club. Tragische Figur des Tages, Luca Brüning. Der hat 4 Tore gemacht und ist trotzdem ausgeschieden. Und das Geile ist, Jungs, das müsst ihr euch mal kurz überlegen, wie das funktioniert. Laut der Nachricht, Gregor, die du bekommen hast, eine direkte Ecke von rechts mit rechts. Kurz einmal Kopfkino, kann eigentlich nur der Außenriss gewesen sein, oder?
Das muss so Ricardo Quaresma-Verschnitt gewesen sein, weil sonst ist das eigentlich vielleicht auch Wind.
Wollte gerade sagen,
oder durchaus auch eine Möglichkeit.
Ja.
Aber das ist ja mega bekloppt. Also auch da ja. Gern wieder, ne? Das hat ja schon mal funktioniert. Wenn jemand den Kollegen kennt oder er selbst zuhört, bitte unbedingt mal in die DMs leiten. Das würde ich mir gerne erklären lassen. Mit welchem Zauberfuß das funktioniert hat.
Ja, das Schöne ist, es wird wohl auch ein Video davon geben. Wir können uns das also auch hoffentlich angucken demnächst. Dann können wir das nochmal verifizieren, ob das Wind war oder
rechte Fuß
Fußkunst.
So zumindest die Ankündigung, ja. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Also völlig verrücktes Spiel im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, unser gemeinsamer Kumpel Toni Thiele, der bei diesem Podcast immer für die technischen Abläufe zuständig ist, außer heute, da ist er nicht da, ausgerechnet heute, der wird sich doppelt gefreut haben. Der ist nämlich stolzer Neubrandenburger. Also, verrücktes Ding in Mecklenburg-Vorpommern. Auch in Thüringen hätte es um ein Haar eine große Sensation gegeben. Im Schleizer Fasanengarten. Beim FSV Schleiz gegen den ZFC Meuselwitz 5-4. Nach Elfmeterschießen hat sich am Ende doch der Favorit durchgesetzt und irgendwie leidet man dann doch immer mit dem Underdog, der so nah dran ist und das dann doch nicht schafft. Ne?
Darf ich kurz die entscheidende Nachfrage stellen, finde ich. Das Stadion heißt wirklich so? Schleizer Fasanengarten, das ist ja überragend. Die heißt ja wirklich so?
Also ich habe mir gerade nur den Beitrag von MDR Thüringen angeguckt und Christian Müller hat gesagt, das Spiel findet statt im Schleizer Fasanengarten. Deswegen vertraue ich ihm mal.
Das ist ja überragend.
Da war vorher aber noch eine Jagd, glaube ich, so eine Hochwildjagd. So ein bisschen so klingt das, oder? Fasanengarten.
Ja, abgeschossen. Stark, der ZFC gegen Schleiz.
Ich muss dir recht geben. Also ich bin so ein, ich habe nichts gegen Greatness, ne? Also ich kann das schon auch wertschätzen, so unglaublich große Karrieren und Vereine, aber ich bin eigentlich immer ein Underdog-Typ, also immer. Und ich merke auch dann, dass ich das so schaffe, innerhalb von 90 Minuten bei einem Verein, der mich vorher überhaupt nicht interessiert hat, emotional, sage ich mal, den ich vielleicht im Zweifel noch nicht mal gehört habe irgendwie im Vorfeld, dann schaffe ich es innerhalb von 90 Minuten, mich da so reinzuhypen und so Emotionen aufzubauen zu diesem Verein, dass ich auch danach richtig enttäuscht bin, wenn natürlich der Favorit am Ende weiterkommt, gerade wenn es zu eng ist. Also Küppi, wie du gesagt hast, da kann ich mich komplett mit identifizieren. Ich weiß nicht, Gregor, hast du sowas? Emotionen, Gefühle?
Nee. Seit gestern Abend, ja. Seit dem Länderspiel, ja. Sind die nicht mehr da. Nein, natürlich. Es ist natürlich, total geil, gerade in diesen Pokalspielen, wenn die Underdogs da irgendwie alles zusammenraffen, das ist echt der Hammer.
Ja, für den ZFC Meusewitz auf jeden Fall eine ganz wichtige Woche. Gestern, beziehungsweise jetzt am Wochenende, noch irgendwie den Kopf da aus der Schlinge gezogen in Schleiz und unter der Woche schon den ersten Sieg in der Regionalliga Nordost eingefahren. 3:2 gegen Hertha 2 nach zweifachem Rückstand. Also es geht offensichtlich aufwärts beim ZFC. Jungs, dann lasst uns mal bitte über ein Thema sprechen, das uns unter der Woche mit weitem Abstand am meisten beschäftigt hat. Und zwar der FC Carl Zeiss Jena und der Film über die Südkurve Jena von unserem Kollegen Per Vorder-Wühlbecke. Kurz zur Einordnung, in Jena haben wir gerade eine sehr schwierige Situation. Neues Stadion für 60 Millionen Euro, trotzdem in der vergangenen Saison schwere Ausschreitungen gegen Chemie Leipzig und auch gegen den Halleschen FC. Per Vorder-Wühlbecke, unser Kollege, hat da monatelang recherchiert und wir hatten dieses Thema immer latent auf dem Schirm und haben uns nie so richtig rangewagt, weil es einfach sehr schwierig und komplex ist, und haben dann vergangene Woche beschlossen, ihn hier in den Podcast einzuladen, um uns in einem kurzen Interview seine Eindrücke abzuholen aus Jena und über seine Recherche zu sprechen. Am Montagabend, also nach unserem Podcast, kam dann sein Film raus über diese Situation. Wir haben den vorher nicht gesehen, das müssen wir uns eingestehen. Das haben wir nicht sauber gelöst, hätten wir anders machen müssen, weil dann dieser Film für extrem große Wellen gesorgt hat. Es gab massive Kritik an diesem Film und an der journalistischen Arbeit von Per Vorder-Wühlbecke. Ich kann die Kritik in Teilen nachvollziehen. Wir haben ja gestern auch noch mal lange mit ihm telefoniert. Und wir sind alle drei der Meinung, dass dieser Film am Anfang schon in eine Richtung tendiert, die eigentlich gar nicht notwendig wäre, weil von Anfang an hat man das Gefühl, Ultras, die wollen mitbestimmen, das ist gefährlich, hier passiert etwas, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Ja, und das ist so eine Tendenz, die der Film da von Anfang an vorgibt, die er eigentlich gar nicht nötig hat, weil er letztlich auch richtig starke Momente hat. Wenn da zum Beispiel der Vorsänger der Südkurve auf dem Zaun steht und übers Megafon zusammen mit dem Block Funktionäre der Stadt und der Stadionbetriebsgesellschaft und andere wichtige Persönlichkeiten in Jena beleidigt, während er gleichzeitig Angestellter ist beim Verein und dann ab Montags wahrscheinlich wieder die Kommunikation mit eben diesen Funktionären mit begleiten soll, dann ist das einfach eine extrem problematische Situation, und es gibt da tatsächlich auch im Verein niemanden, der bestreitet, dass das problematisch ist. Im Großen und Ganzen hat der Film, glaube ich, das Problem, dass Per viel recherchiert hat im Hintergrund, viele Gespräche geführt hat. Er spricht dann in dem Film von einem Klima der Angst in Jena und kann das aber nicht wirklich belegen, weil seine Quellen einfach sagen, ich möchte nicht auftauchen, ich habe Angst. Und deswegen kann er diese Zitate nicht senden. Das ist eine journalistische Zwickmühle, das ist extrem schwierig. Ich hatte das in einer ähnlichen Situation mal mit Per, als wir damals in Chemnitz recherchiert haben, rund um Rechtsextremismus in der CFC-Fanszene. Die Fälle natürlich nicht miteinander zu vergleichen, aber das journalistische Dilemma, in dem Per steckt, ist doch ähnlich, weil es ganz viele Leute gibt, ganz offensichtlich, jetzt auch in Jena, so hat Per es zumindest dargestellt, die einfach Angst haben und sich nicht äußern wollen. Und auf der anderen Seite bist du aber natürlich als Journalist auch in gewisser Weise in der Pflicht oder in der Verantwortung, auch denen eine Stimme zu geben. Und du kannst es am Ende nur über persönliche Einschätzungen machen. Und das macht dich natürlich und den Film natürlich angreifbar. Also massive Kritik in den Kommentarspalten, auch nachvollziehbar in weiten Teilen und in manchen Aspekten. Wir haben das zum Anlass genommen, uns die Kommentare nochmal durchzusehen und so die größten Kritikpunkte aufzugreifen, was den Leuten am Herzen liegt, was sie sich an Inhalten wünschen. Und wollen da selber nochmal rangehen, Gregor.
Ja, erstmal unterschreibe ich natürlich, was du sagst. Ein großer Kritikpunkt ist ja, dass dieser Streit ja, seit Jahren eigentlich hochkocht da in Jena. Also ein zentraler Punkt, warum es da Meinungsverschiedenheit gab, weil durch diesen Stadionneubau eben diese Südkurve, die Heimat der Fans vom FC Carl Zeiss Jena, da wo auch die Ultras stehen, und wo auch sehr viel heraus passiert, was im Verein so generell los ist, die sollte ja umverlegt werden in den Norden. Dagegen gab es relativ lange ganz viele Proteste. Das hat sich sehr lange hingezogen und in diesem Film kommt mir leider ein bisschen zu kurz diese Wichtigkeit dieses Standortes der Südkurve. Also das ist das quasi das Identifikationszentrum der aktiven Fanszene, die dafür bekannt ist, dass sie sich engagiert gegen Diskriminierung, gegen Rechtsextremismus. Die ist wahnsinnig kreativ und hat ihre Heimat eben seit Jahren an diesem Standort. Und wer sich ein bisschen mit Fanszene auseinandersetzt, der weiß, wie wichtig auch so ein Standort sein kann. Auch ja, für die alltägliche Arbeit, in Anführungszeichen, die da gemacht wird. Und das ja, kam leider in dem Film ab und zu ein bisschen zu kurz. Dazu kommt, dass die aktive Fanszene in Jena sich sehr dafür eingesetzt hat, dass zum Beispiel dieser Gästeblock, der ja auch in der Südkurve ist, weswegen eben die Südkurve umverlegt werden sollte in die Nordkurve, dafür gab es eben Pläne aus der Südkurve selber. Da wurden Konzepte geschrieben, wie man das anders lösen kann. Also die aktive Fanszene hat sich auch sehr damit selber beschäftigt und da gab es wirklich viele Diskussionen. Und im Film wirkt das leider ein bisschen so teilweise, als müssten die doch einfach nur ihren Standort wechseln und dann würde die Sicherheit gewährleistet sein.
Also kann ich kurz was zu sagen, weil ich dieses Thema auch jahrelang begleitet habe mit der aktiven FCC-Fanszene und also ganz viele Archivbilder da in diesem Film, die ihr da gesehen habt, über den Kampf der Südkurve für Südkurve bleibt. Die habe ich gedreht, weil ich das, wie gesagt, über Jahre auch mit begleitet habe für den MDR und für Sport im Osten. Und was ich mich immer gefragt habe, also ich kann das schon nachvollziehen, dass die Stadt sagt und die Polizei sagt, Zuwegung ist für uns leichter, wenn die Jena-Fans im Norden stehen und der Gästeblock im Süden ist. Auf der anderen Seite gucke ich mir Bundesliga-Stadien an, zum Beispiel das Westfalenstadion in Dortmund, Gregor, wo du auch oft bist. Da haben wir auch den Gästeblock in Stadtrichtung. Und hinter der Nordtribüne kommt es so gut wie nie zu Ausschreitungen. Das ist ganz normal in Dortmund, dass da Gästefans und Heimfans gemischt auftreten. Und gerade vor dem Hintergrund solcher Beispiele weiß ich nicht, ob man das nicht tatsächlich anders hätte lösen können, weil dieser Konflikt, der war über Jahre absehbar. Ja. Und dass es am Ende zu einer problematischen Situation führen kann, das war auch zu erwarten. Und jetzt hat man dieses Dilemma, dass man Südkurve und Gästeblock eben im Süden hat, nur ein paar Meter voneinander getrennt. Und ja, es war im Grunde ein Dilemma, das man sehenden Auges akzeptiert hat.
Wer sich das, es ist natürlich, das ist eine so lange Geschichte, auch diese Entstehung. Da gab es mehrere Abstimmungen im Stadtrat über die Entscheidung, ob das jetzt wirklich, ob die Südkurve wirklich nicht da bleiben darf, ob die Fanszene da wirklich nicht bleiben darf. Und das ist über Jahre entstanden. Ich habe mir dazu nochmal diese Folge, eine Podcast-Folge, die auch in der Doku kurz zu sehen ist, von Witzwoch heißt dieser Podcaster, ist der quasi der Kopf der Jena Fanszene, Toni Schley, zu Gast und erklärt nochmal so ein bisschen diese Genese dieses Streits. Kann man sich vielleicht auch nochmal anhören, wenn man ein bisschen Zeit hat.
Ein weiterer Punkt, der viele Leute da beschäftigt, in Jena und nicht nur in Jena, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ist die Frage Ultras, die Einfluss nehmen wollen über die Mitgliederversammlung. Die Jena Ultras, die stellen sich massiv dagegen, dass diese Mitgliederversammlung zukünftig digital stattfindet. Sie sagen, das ist unsere Mitgliederversammlung, die war immer lokal hier bei uns. Wer kommen möchte, der darf kommen. Wir möchten das Ganze nicht auf digitaler Ebene haben. Es klang so durch, dass das problematisch ist. Es gibt auch Experten, die Per da zitiert, die sagen, das ist durchaus problematisch, wenn eine große Gruppe da über die Mitgliederversammlung so Einfluss nimmt. Perdi, wie schätzt du das ein?
Es ist halt grundlegend die Frage nach dem moralischen Kompass, den jeder einzeln für sich hat. Ne? Ich meine, es ist dadurch legitimiert, dass es einfach ein demokratischer Prozess ist, der aus sich heraus natürlich entsteht. Und die Diskussion auf der anderen Seite kann ich nachvollziehen, dass der Wunsch vielleicht bei vielen Fans da ist, die jetzt vielleicht nicht Teil der aktiven Szene sind, dass eben auch mal so eine Mitgliederversammlung digital stattfindet, weil sich dann vielleicht, das ist jetzt so eine Vermutung, das ist ganz wichtig, das ist jetzt so eine Vermutung, vielleicht ist es eben die Möglichkeit, dass sich wieder Mehrheitsverhältnisse verschieben beispielsweise, wenn man so eine MV digital macht, und das ist ja auch bei durchaus mehreren Vereinen ein großes Thema, dass die Fanszenen das eher nicht mögen oder nicht bevorzugen würden, diese Variante. Vielleicht, nochmal konjunktiv, vielleicht eben aus dem Grund, dass man das Gefühl hat oder die Ahnung hat, okay, dass sich vielleicht dann Themen nicht so durchdrücken lassen, nicht so platzieren lassen oder nicht so zum Thema machen lassen, wie wenn wir die MV vor Ort gestalten, weil wir dann wissen, wir haben andere Mehrheitsverhältnisse beispielsweise dann, wenn wir alle vor Ort sind. Beides sind komplett demokratische Prozesse und ist für mich dahingehend legitim. Und dann ist es eben eine ethisch-moralische Frage. Für mich persönlich als Privatperson Patrick Fritsche spricht überhaupt nichts dagegen, eine MV digital zu machen, weil ich dann eher den Argumentationspunkt bedienen würde, zu sagen, ey, du bist umso demokratischer, desto mehr Menschen teilnehmen können und desto mehr Fans auch teilnehmen können und eben auch die Menschen teilnehmen können, die zwar Mitglied sind, aber halt nicht vor Ort sein dürfen, können, was auch immer. Und um die noch mit extra abzuholen, eine MV digital zu machen, befürworte ich eigentlich, weil es für mich dann eher noch demokratischer ist, als wenn eine MV nur vor Ort stattfindet. Einfach, weil mehr Menschen daran partizipieren können. Wie gesagt, mit dem Wissen oder mit dem Glauben, dass natürlich dann sich eventuell Mehrheitsverhältnisse und Co. verschieben könnten. So, das ist so mein Eindruck.
Vielleicht kurz dazu nochmal Beispiel Borussia Dortmund. Doppelt sich jetzt gerade, aber hat sich halt in den letzten Wochen in dieser Thematik angeboten. Da gab es ja den großen Machtkampf zwischen Aki Watzke, der BVB-Präsident werden will, und Reinhold Luno, der aktuell BVB-Präsident ist und es gerne bleiben wollte und dann zurückgezogen hat, weil nämlich die BVB-Mitgliederversammlung auch digital stattfinden wird. Auch dagegen hat sich die aktive Fanszene von Borussia Dortmund positioniert, weil allen im Grunde klar war, wenn wir es in der Westfalenhalle machen, dann hat Luno eine Chance. Wenn wir öffnen für alle Mitglieder von Borussia Dortmund, ich glaube 220.000, dann wird es Aki Watzke, weil der natürlich deutlich populärer ist. Also dieses Thema, das gibt es nicht nur in Jena, das gibt es auch auf der ganz großen Fußballbühne. Ich glaube, digitale Mitgliederversammlungen mit riesigen Problemen verbunden, weil du musst ja eine digitale Infrastruktur dahinsetzen, die einfach Wahnsinn ist. Du musst juristisch absichern können, dass diese Abstimmungen alle sauber sind und dass sie alle rechtmäßig sind. Du musst absichern, dass nicht jemand in der Halle sitzt und sich gleichzeitig einwählt und zweimal abstimmt oder dass er sich ein paar Mitgliederausweise von Familienmitgliedern oder Freunden einsammelt und zwei Stimmen abgibt. Also all das sind ganz große Fragen, die da geklärt werden müssen. Und deswegen bin ich sehr nah in dieser Frage bei den Ultras Jena, die sagen, es war immer so. Fast alle Fans oder ganz viele Fans vom FCC kommen aus dem direkten Umfeld, und wem es wichtig genug ist, diesen Verein mitzugestalten, der kann jederzeit kommen. Alle Mitglieder werden rechtzeitig eingeladen. Es gibt natürlich ein paar Härtefälle. Ein Kumpel von mir hier in Pfaffenhofen, Hardcore-FCC-Fan, hat immer die blau-gelb-weiße Fahne hochgehalten, früher in der zweiten Mannschaft des MTV Pfaffenhofen. Für den wäre es dann ein bisschen schwieriger, dahin zu fahren, weil es dann doch 400 Kilometer sind. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, muss es möglich sein, in Jena als Mitglied Einfluss zu nehmen, ohne dass das Ganze unter großen Komplikationen auf digitale Füße gestellt wird.
Ja, und wenn wir generell vielleicht nochmal über Mitgliederversammlungen sprechen, das haben wir ja auch, das klang ja durchaus kurz an in unserem Interview mit Per, aber es ist natürlich völlig okay, wenn Ultras ihre Anliegen bei diesen Mitgliederversammlungen einbringen. Die Vereine sind demokratische Konstrukte und da darf jeder hinkommen und seine Vorschläge machen. Und wenn die unterstützt werden, dann ist das natürlich ein total normaler Vorgang.
Alles klar, Jungs, dann machen wir da einen Haken dran. Also, wie gesagt, der Film sehr kritisiert, hat sehr gute Momente, weil einige Missstände aufgedeckt werden, hat das große Problem, dass dieses Klima der Angst, das Per in seiner Recherche wahrgenommen hat, im Film halt nicht belegt werden konnte bzw. durfte. Dann werden wir jetzt wieder sportlich und bleiben in Jena und sprechen über die Frauenfußball-Bundesliga. Die hat jetzt ihren ersten Spieltag absolviert. Ein Spiel steht noch aus, eben Carl Zeiss Jena heute gegen die TSG Hoffenheim. Aber im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, sagen, dass das ein wirklich beeindruckender Auftakt in diese neue Frauenfußball-Bundesliga-Saison war. Mit über 57.000 Zuschauern in der Allianz Arena beim Spiel Bayern gegen Leverkusen, mit über 11.000 Zuschauern in Hamburg, mit über 11.000 Zuschauern bei Union Berlin gegen Nürnberg, wo der erste FC Union in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert. Aber das sind Zahlen, die waren bis vor wenigen Jahren undenkbar im Frauenfußball. Paddy, ich glaube, da ist eine ganze Menge in Bewegung gekommen.
Ja, 100%. Und das ist wichtig zu betonen, dass das natürlich auch nur funktioniert, wenn die entsprechenden Vereine eine Offenheit dafür haben, ne? Also das muss man schon nochmal auch sagen, dass natürlich auch diese Bewerbungsoffensive extrem war, aber auch extrem wichtig ist, von Bayern-Seiten zum Beispiel hin zu diesem Spiel, zu diesem Rekordversuch gegen Leverkusen, dass man eben unbedingt das Stadion so voll packen möchte wie irgendwie möglich. Wir haben das Spiel gehabt letzte Saison zwischen dem HSV und Bremen im Volkspark, DFB-Pokal-Halbfinale zwischen den beiden Frauenmannschaften. Wir hatten das Jahr davor schon mal über 30.000, meine ich, im Weserstadion bei Werder Bremen. Und da war es zum Beispiel eben so, dass sie sich auch gekümmert worden ist. Also natürlich kann es aus sich selbst heraus manchmal schwer sein, dass Leute sich motivieren wollen, irgendwie oder sich motiviert bekommen, zum Frauenfußball zu gehen. Aber in Bremen zum Beispiel, das ist mir total positiv aufgefallen, an jeder Laterne, an jeder Straßenbahn hingen Plakate zu diesem Spiel im Vorfeld. Die Spielerinnen, die wurden durch jeden privaten und öffentlich-rechtlichen Sender durchgeheizt, der irgendwo in Bremen liegt oder auch in der Nähe zu Bremen TV geschleppt und Co. Die haben das so dermaßen reingeprügelt in die Menschen auf eine positive Art. Und siehe da, es funktioniert und Leute interessiert es natürlich und Leute kommen auch gerne. Das Problem ist in Teilen eben immer noch, je nach Standort auch, dass es viele einfach nicht wissen. Und ich finde es total schön, dass wir gezeigt bekommen, es kommt an und es gibt solche Spiele eben auch immer häufiger. Die alte Fürsterei, die wird regelmäßig so voll sein, wenn die Frauen zu Hause Bundesliga spielen. Und ich zum Beispiel für meinen Teil kann nur sagen, das Spiel, das schönste Fußballspiel in meinem Leben, wo ich bisher privat im Stadion war, das war ein Frauenspiel. Das war das EM-Finale 2022 zwischen Deutschland und England, wo ich im deutschen Family and Friends Blog saß über ein paar gute Telefonnummern im Handy, sage ich mal, und so nah dran sein konnte in einem Stadion Deutschland-England 90.000 und das hat für niemanden da irgendeine Rolle gespielt, welches Geschlecht die Protagonisten da auf dem Rasen unten haben. Und das war ein unglaubliches Erlebnis, das werde ich nie vergessen und deswegen, ich bin sowieso seit vielen Jahren schon eng dabei, auch emotional, was Frauenfußball angeht und mich freut es total, dass es immer mehr und mehr kommt und wie gesagt, es ist einfach auch wichtig, dass man es eben auch immer weiter füttert, weil die Kernkritik natürlich, auch die viele Vereine dahingehend haben, ist natürlich die Sichtbarkeit, dass die auch gewährleistet sein muss. Und ich habe das Gefühl, da geht es langsam, aber stetig eben in eine super Richtung. Und das hat, finde ich, der erste Spieltag auch gezeigt. Ich weiß nicht, Gregor, wie du das siehst, aber Frauenfußball bei mir, ich bin dabei.
Du, bei mir war das auch sehr emotional, dieses Spiel, von dem du gerade gesprochen hast, weil das ist mir gerade eingefallen, habe ich im Bierbrunnen auf Mallorca in Cala Ratllada geguckt.
Ja, das ist auch schön.
Nee, ach, ist doch schön, dass das immer mehr Sichtbarkeit bekommt. Ich war letzte Saison beim Pokalfinale hier in Köln. Da war auch richtig viel los. Und generell einfach, ist glaube ich einfach auch schön, weil immer die Frauenspiele, bei denen ich war, sind, habe ich immer so sehr viele, einfach ein anderes Publikum, so, ne, als bei Männerspielen. Ist einfach alles ein bisschen familiärer. Ist einfach ein bisschen eine andere Atmosphäre, aber ist doch top, auch wenn kleine Kinder direkt daran geführt werden und gesagt wird, wir gehen zum Fußball. Und zum Fußball heißt eben nicht Männerfußball oder Frauenfußball, heißt halt Fußball. So, wir gehen zum Fußball. Und das ist doch irgendwie. Gut,
da muss ich kurz eingrätschen, weil das ist mir gestern aufgefallen. Ich war gestern Regionalliga West, Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach 2. Und da kommen dir ganz viele kleine Jungs entgegen und das ist in dem Kontext schon wichtig, weil die eben nicht hinten drauf stehen haben, Hummels oder Perisic irgendwelche alten Trikots von Papa bekommen oder irgendwelche aktuellen Trikots mit Bellingham und Co., sondern da waren auch viele kleine Jungs dabei, die hatten zum Beispiel Kempe draufstehen oder eine andere Spielerin vom BVB. Und das finde ich total cool.
Das ist eben Kempe nicht automatisch ist allerdings auch ein Kempe ist allerdings auch ein Herrenspieler.
Das stimmt, aber ich weiß, dass es um Frederike Kempe geht. Lustigerweise mit sächsischer Vergangenheit.
Hybrid-Trikot.
Ist auch super. Hybrid-Trikot, das ist natürlich dann super, ja, das stimmt. So ein Wendetrikot geht vielleicht auch, je nachdem, ob du zu den Frauen oder zu den Jungs gehst. Nee, aber das fand ich total cool, weil das ja einfach auch zeigt, hey, das ist eben, wenn man das entsprechend auch mit einer Wertschätzung auch im Haushalt zu Hause thematisiert und auch aufgreift und zum Thema macht und Co., dass es eben nicht automatisch sein muss, das muss das Männertrikot sein, sondern dann hat eben der kleine Knirps vielleicht eine Lieblingsspielerin. Und ich finde das fantastisch und das ist eine coole Entwicklung.
Weil du gerade gesagt hast, Wendetrikot, das könnte vielleicht das erste Sondertrikot werden von Im Osten geht die Sonne auf. Gerade dieses Jahr ja ganz.
Geben wir mal einen Auftrag.
Ja, komm, überleg. Jetzt habe ich es erst verstanden. Jetzt habe ich es erst verstanden, Gregor. Entschuldige, ich bin manchmal bei deiner rhetorischen Finesse immer so ein paar Meter hinterher.
Kein Problem.
Aber jetzt ist es angekommen.
Kein Problem. Ich habe es gesagt, so viel Spielwitz bei der deutschen Nationalmannschaft, wie hier Wortwitz unterwegs ist, dann holen wir den Titel nächstes Jahr. Ja, auf jeden Fall schön, der Frauenfußball, der natürlich extrem profitiert von so besonderen Events, wie wir es jetzt in München erlebt haben mit über 57.000. Und das Ganze nimmt dann auch in der Breite richtig Fahrt auf. Jungs, lasst uns über die dritte Liga sprechen und mal vorausgucken. Der FC Erzgebirge Aue hat sich jetzt im Landespokal durchgesetzt gegen Taucher, spielt kommende Woche zu Hause gegen Viktoria. Also ich glaube, dieser Sieg gegen Taucher, absoluter Pflichtsieg, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich habe im Vorfeld den Trainer von Taucher interviewt, Jens Wuttke, und der kennt Jens Hertel gut. Alter Kollege über einen gemeinsamen Kumpel. Und der hat gesagt, ich freue mich, ihn wiederzusehen und ich hoffe, dass er dann auch Trainer bleibt beim FC Erzgebirge Aue. Hat er im Interview gesagt. Und ich so, oh, haben Sie daran Zweifel? Und da sagt er, naja, wir wollen natürlich das Spiel gewinnen und dann hoffe ich einfach, dass es für ihn da weitergeht in Aue. Also hat er so scherzhaft seinem eigentlichen Kumpel mal eine kleine Ohrfeige verpasst. War nicht ganz ohne. Jetzt, ich musste da auch kurz schmunzeln bei diesem Interview. Jetzt haben sie ja das Spiel gewonnen und trotzdem ist die Situation in Aue ja wirklich eine schwierige. Und ich finde auch Viktoria Köln zu Hause, das ist mit das Undankbarste, was du bekommen kannst, weil der Name steht so richtig für kleiner Verein, den musst du besiegen, gerade zu Hause, nur Viktoria Köln, wer ist das eigentlich? Und die spielen aber ordentlichen Fußball, stehen ganz gut da in der Tabelle, spielen eine ordentliche Saison bisher und trotzdem hast du den Druck, da 3 Punkte zu holen. Wie schätzt du das ein, Paddy?
Ja, wir haben ja in der letzten Folge vor der Länderspielpause drüber gesprochen, genau über das Thema. Ne? Das ist natürlich 4 aus 4, also 4 Punkte aus 4 Spielen, klingt nicht ganz so sexy. Und du sagst es, Viktoria Köln ist eine Mannschaft, die kommen mit 50 Auswärtsfans an einem guten Tag, wenn Samstag das Wetter im Erzgebirge passt. Das heißt, du kannst dich da auch nicht irgendwie extrinsisch hochziehen an irgendwie Fans, die sich hochbauschen gegenseitig und Co., sondern du musst komplett aus dir selbst heraus eben als Mannschaft auch das einfach hinbekommen, fast zwangsweise jetzt schon den Sieg zu holen. Also, dass du zumindest mit 7 Punkten dann dastehst aus 5 Spielen. Erstmal Glückwunsch und das hat mich sehr gefreut, das möchte ich gerne einschieben. Ricky Bornschein ist wieder zurück auf dem Platz, hat in der Länderspielpause ein paar Minuten bekommen gegen Magdeburg im Testspiel nach 144 Tagen Kampf gegen den Krebs. Hat den wohl besiegt, entsprechend kann er auch wieder auf dem Platz stehen und ist jetzt im Aufbautraining sozusagen und das ist erstmal, fand ich, so die schönste Meldung mit Abstand aus dem Erzgebirge. Ich weiß auch, dass er den Podcast hört, Ricky Bornschein, deswegen weiterkämpfen, weiter Gas geben, Gesundheit auf die 1 und der Rest passiert automatisch. Und Aue, Viktoria Köln ist immer ein ekliger Gegner, wie du halt sagst. Klar, neuer Trainer, das heißt auch, du kannst dich nicht mehr auf einen alten Bekannten Olaf Jansen vorbereiten beispielsweise, wie die letzten Saisons. Ich werde Samstag da sein im Stadion. Ich bin sehr gespannt, wie es dann läuft. Ich will jetzt nicht so wie Coach Taucher unterwegs sein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es auch für die Mannschaft mal wichtig wäre, das Gefühl zu kriegen, okay, wir haben eine komplette Trainingswoche mit Jens Hertel, sind perfekt eingestellt auf einen Gegner und schaffen es auch mal irgendwo das Spielsystem entsprechend so zu implementieren, was er sich wünscht und damit eben auch mal einen Sieg zu holen. Das ist, glaube ich, auch wichtig für das Vertrauen innerhalb der Truppe, ineinander, so ein gegenseitiges Vertrauen, dass man merkt, okay, hey, es funktioniert und es klappt so, wie soll und wir müssen uns nicht immer auf, böse gesprochen, zum Beispiel eine hohe individuelle Klasse verlassen, sondern ich glaube schon, dass das Spiel so für dieses wie sagt man, das Binnenvertrauen vielleicht in der Mannschaft, zwischen Mannschaft und Trainerteam gar nicht so unwichtig ist.
Ist die Frage, ne, ob die Aue-Spieler den Umstand ausblenden können, dass Viktoria Köln als Slogan hat, dass V steht für Fußball. Oder ob sie sich während des Spiels die ganze Zeit davon noch verwirren lassen. Das wäre bei mir auf jeden Fall so. No joke, ist wirklich so.
Ja, sind wir gespannt, was der FC Erzgebirge Aue da macht und ob sie jetzt demnächst dann doch mal ins Rollen kommen. Energie Cottbus ist am Sonntag in Mannheim zu Gast und feiert in dieser Saison 60. Geburtstag. Vor kurzem gab es ein großes Fanfest am Stadion der Freundschaft mit alten Legenden. Nils Petersen, Thorsten Matuschka, alle am Start. Mario Basler war dabei, Ansgar Brinkmann, also wirklich,
natürlich, wirklich
große Namen da, selbstverständlich. Über 2300 Fans waren mit dabei bei diesem Fanfest, also eine sehr schöne Veranstaltung. Und ich habe gerade noch einen Beitrag gesehen von den Kollegen vom RBB. Und da ist mir ein O-Ton aufgefallen von einem Energiefan, der so dazu befragt wurde, was Energie für ihn bedeutet. Martin Müller. Und er sagt, ich erinnere mich, wie Energie es geschafft hat, mit Wille. Und genauso will ich auch die Hürden in meinem Leben nehmen. Ist das nicht geil? So ein Typ, der sich da hinstellt, wo du merkst, Fußball ist so identitätsstiftend und gibt den Leuten so viel, dass er einfach sagt, wie mein Verein es geschafft hat, immer wieder aufzustehen und die großen Herausforderungen zu meistern. Genau so möchte ich es in meinem Leben auch machen. Finde ich einfach geil, sowas.
Ja, absolut. Das ist für mich Fußballromantik, ja, in a nutshell. So, und das ist so, wir werden ja auch ab und zu mal so ein bisschen belächelt, sage ich mal, jetzt wir als Fußballfans, um es mal ganz groß zu sagen, dass wir vielleicht hier und da so ein bisschen irrationaler unsere Vereine lieben, den Sport lieben, diesem Sport verfallen sind. Und dann höre ich sowas und denke mir so, ja, aber wer will bitte dagegen was Negatives sagen, wenn das für jemanden derart identitätsstiftend und kraftgebend ist? Dann gönn uns doch mal 90 Minuten ein bisschen Irrationalität am Wochenende, wenn das wirklich das ist, was dich wieder aufs Gleis stellt am Montag.
So nämlich.
Das war schön. Das war eine Umarmung, oder? Ich würde euch gerne umarmen jetzt, Jungs, gerade. Ich kann nicht, aber ich kann den Bildschirm streicheln.
Eine Umarmung für den Fußball aus Cottbus. Sehr schön. Also, Energie gefordert am Sonntag und auch Hansa Rostock am Sonntag gegen Osnabrück. Der FC Hansa hat auch Landespokal gespielt. 17:0 gegen Traktor Dagun, der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. Bislang lag der, glaube ich, bei 14:0. Jetzt haben sie noch mal drei mehr gemacht. Und das Besondere an diesem Sieg, Emil Holten hat sein erstes Pflichtspiel gemacht für den FC Hansa und hat sich gleich mal mit 5 Toren eingeführt. Dänischer Mittelstürmer, Neuzugang mit einer kuriosen Geschichte, weil dadurch, dass das ein internationaler Transfer ist, hat irgendwie die Freigabe von der FIFA gefehlt oder so. Das Ganze hat sich über 4 Tage gezogen. Und der Holten, der saß die ganze Zeit im Hotelzimmer, weil Hansa gesagt hat, wir können hier noch nichts irgendwie rausgeben, solange das nicht safe ist. Und dann saß er immer nur im Hotelzimmer, hat Instagram-Nachrichten bekommen, unterschreib endlich diesen Vertrag. Und er denkt sich, ich sitze hier rum, ich habe den schon vor 3 Tagen unterschrieben, ich will jetzt endlich loslegen.
Also bei der 8. guckt zum zweiten Mal die 8. Staffel Friends durch und denkt sich so, was soll ich hier machen?
Der hat auf jeden Fall richtig durchgesuchtet auf Netflix, das steht mal fest. Ja, und hat sich dann aber sehr gut eingeführt. Und das ist ja, glaube ich, Paddy, auch extrem wichtig für den FC Hansa, weil das Toreschießen war bislang das große Problem. 2 erst an der Zahl in 4 Spielen.
Ja, das war ein Thema. Und man hatte ja eigentlich einen Heiligen verpflichtet, sage ich mal, ne? Und an die Ostsee bekommen mit Vogelsammer und hat sich da natürlich viel versprochen, der mit mächtig Erfahrung dahin kommt, natürlich auch schon mit mächtig, ja, Ringen im Altersbäumchen, das ist auch klar, gemessen an einem Fußballer sozusagen. Ja, 100%, also das war klar, die müssen noch was machen, die Rostocker davon in der Offensive. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch ein bisschen gescoutet bei dem Flutlicht-Freundschaftsspiel, was es ja auch gab, um da Geld zu sammeln. Da sind ja einige auch positive Tore gefallen und Dinge passiert nach vorne. Da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal seit gefühlt 10 Jahren Steffen Baumgart, der hat mitgespielt im Hansa-Trikot, habe ich das erste Mal seit 10 Jahren gesehen ohne Schiebermütze. Das ist total skurril, wenn man ihn nur mit Schiebermütze kennt, muss ich total lachen. Also das war total crazy. Aber ja, 100%. Und also bei allem Respekt vor Traktor Dagun, 5 Tore sind natürlich gegen so eine Mannschaft auch mal schneller erzielt als im Profibetrieb, das ist klar, aber als Stürmer so reinzustarten und ich glaube, als Stürmer ist es auch egal, woher du das Selbstvertrauen nimmst. Also du machst halt deinen Job, du machst halt 5 Buden, es war trotzdem ein Pflichtspiel und das kann dich schon auf eine Welle stellen, die du reiten kannst dann später.
Absolut. Also die drei alle gefordert am Wochenende. Und dann lasst uns mal noch eine Liga tiefer gucken, Gregor. Und da kommst du wieder ins Spiel, weil wir natürlich wieder über Chemie Leipzig sprechen müssen, wo du auch oft am Start bist im Stadion und dich drumherum sehr gut informierst rund um diesen Verein. Chemie hat am Dienstag zu Hause gegen Jena gespielt. Unfassbar geile Atmosphäre. Der Gästeblock voller Pyrotechnik hinter diesem Spruchband. Wahnsinn und Wut. Also sah richtig cool aus. Entsprechend die Stimmung im AKS wie immer wirklich beeindruckend, vielleicht sogar noch mehr als sonst. Und für Chemie sportlich aber ein einziges Fiasko diese Saison bisher. 6 Spiele, 6 Niederlagen in der Regionalliga Nordost. Am Wochenende gab es zumindest im Landespokal den ersten Pflichtspielsieg seit Ostermontag, aber nach 6 Spielen in der Regionalliga noch ohne Punkt dazustehen, das gab es noch nie. Das ist der schlechteste Saisonstart, den es überhaupt je gegeben hat. Und natürlich müssen wir irgendwann über Adrian Alipur sprechen. Gregor, der hat jetzt in 14 Spielen mit Chemie einen Sieg geholt. Wie schätzt du die Situation da ein?
Ja, ist natürlich bitter, ne? Dass es diesen Negativrekord irgendwie jetzt gibt. Die Trainerfrage musst du theoretisch stellen. Ich glaube, einfach das Problem, dass du den Trainer, der davor da war, immer noch auf der Payroll hast, soweit ich das weiß. Und Adrian Alipur hat auch einen Vertrag bis 2027. Also es ist ehrlich gesagt gar nicht so easy, gerade für einen Regionalligisten, da jetzt einen neuen Trainer ranzuholen, weil das natürlich auch irgendwann eine komplette finanzielle Belastung ist. Ich habe ja die letzten Wochen immer die Mannschaft verteidigt. Bin auch nach wie vor ein Fürsprecher für Alipur. Aber ist irgendwie, ja, es ist die Frage. So langsam müsste mal der Knoten platzen. Ich bin da allerdings dann auch, also was machst du, ne? Du hast das Potenzial da, wie kriegst du es auf den Platz? Jetzt hast du die nächsten Spiele gegen beim HFC, beim HFC, der noch gar nicht verloren hat diese Saison.
Nein, noch nicht mal unentschieden gespielt, noch keinen Punkt verloren.
Noch keinen Punkt verloren, so sogar. Dann spielst du gegen Erfurt, dann kommt der BFC Dynamo und also das ist jetzt, sieht jetzt alles auch nicht wirklich vielversprechend aus für die Zukunft. Was willst du machen? Kannst dich aufgeben, musst weiter durchziehen, musst darauf hoffen, dass irgendwann dieser Knoten platzt und andere Möglichkeit gibt es nicht.
Das ist wirklich dieses Programm, das jetzt ansteht, ist auch, glaube ich, ein Riesenproblem für den Verein, weil ansonsten wäre die Situation wahrscheinlich schon so, dass du sagst, wir müssen Impuls setzen, wir versuchen es. Jetzt hast du aber eben mit dem HFC die Übermannschaft der bisherigen Saison, den Tabellenführer vor der Brust und danach mit Rot-Weiß Erfurt eine Mannschaft, die nur gegen den HFC verloren hat und sonst auch 5 Siege aus 6 Spielen eingefahren hat. Also da bist du zweimal krasser Außenseiter, kannst vor diesen Spielen im Grunde keinen neuen Trainer implementieren, weil die Gefahr extrem groß ist, dass auch er mit 2 Niederlagen startet. Also es ist schon eine schwierige Situation da gerade in Leutsch.
Was man vielleicht nochmal dazu sagen kann, ich weiß nicht, ob das also jetzt so Excuses zu suchen, ja, auch irgendwie dann immer so ein bisschen lame, aber es ist natürlich schon auch ein komischer Rhythmus, den Chemie hat diese Saison, ne? Also die haben jetzt, glaube ich, das 4. Dienstagsspiel da nach dem Spiel gegen den HFC, wo sie dann gegen Erfurt spielen. Also das ist schon auch, kann man sicherlich auch positiv auslegen, aber es ist schon auch irgendwie nervig. Ich kann nicht so gut beurteilen, was das für einen Einfluss auf den Rhythmus hat, aber das ist schon auch, ist schon ein ganz schönes Brett so. Ich meine, da sind natürlich, die Fanbase ist auch schon immer ziemlich krass, die dann auch irgendwie auf den Dienstag 17.30 Uhr mit 400 Leuten nach Berlin fahren. Das ist schon, da kann sich Chemie dann halt immer drauf verlassen. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist da völlig egal, ne? Du hast es gesagt, die Hütte hatte auch gegen Jena gebrannt. Und für die Mannschaft wird gesungen, auch nach der 6. Niederlage. Das ist schon Hammer. Aber ja, wir müssen, es bleibt abzuwarten.
Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das ein dramatischer Verlust wäre für die Regionalliga Nordost, wenn Chemie tatsächlich so weitermacht und am Ende runtergeht. Jetzt also Halle und Erfurt vor der Brust. Und RWE ist das Stichwort, wo wir auch noch kurz drüber sprechen können. Die haben nochmal eine Wechselrochade vollzogen. Auf den letzten Metern der Transferperiode. Romario Hairola kehrt zurück nach Erfurt aus Cottbus. Da war er nicht erfolgreich, hat bei RWE sehr gute Zeiten erlebt. Und das Besondere an diesem Wechsel ist, dass Valport ausgeliehen wird nach Freiburg. Der war, glaube ich, 2 Wochen in Erfurt, wurde da vorgestellt, 2-mal eingewechselt und weiterverliehen, weil Hairola zurückgekommen ist. Also da war dann nochmal richtig Bewegung drin bei RWE. So, und dann haben wir jetzt noch ein großes Thema vor der Brust, Jungs, weil wir für uns drei einen besonderen Tag erlebt haben. Und zwar waren wir zusammen in Oberhausen und haben uns tatsächlich zum ersten Mal überhaupt zu dritt in Real Life gesehen.
Historisch
für diesen Podcast. Jetzt sitzen wir jeden Montagmorgen zusammen und waren aber noch nie zu dritt unterwegs. Das hat sich am Wochenende geändert. Samstag in Oberhausen mit Blick auf den Gasometer, strahlender Sonnenschein. War ein geiler Tag im Sinne der Aufstiegsinitiative, das sogenannte Nicht-Aufstiegsspiel. Rot-Weiß Oberhausen gegen den Chemnitzer FC. Die beiden Vereine haben Aufmerksamkeit generiert für die Aufstiegsinitiative. Und ich glaube, das war in allen Belangen ein ziemlich gelungener Tag für uns alle und für die Aufstiegsinitiative.
Ja, es war schon toll, ne? Also da wurde echt ein bisschen aufgefahren. War ein bisschen schade, fand ich, dass tatsächlich nicht so viele Zuschauer kamen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen vielleicht auch an der Performance von RWO gerade in der Liga. Da sieht es gerade nicht so gut aus. Deswegen, ja, war da noch ein bisschen Platz, sage ich mal, auf den Tribünen. Aber sonst war das schon alles echt cool. Also erstmal total geile Atmosphäre. Wir wurden da total nett empfangen, alle total gut drauf, super organisiert. Dann irgendwie coole Aktionen gewesen, Einlaufkinder, die alle Trikots anhatten von allen Vereinen, die sich an dieser Initiative beteiligen bzw. unterschrieben haben. Da wurde dann ein Foto gemacht, wo die alle drauf waren mit diesen Trikots eben. Das sah irgendwie cool aus. Da war eine gute Stimmung. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen. Alle waren so total dabei. Und meinen so, ja, das ist doch hier ein mega gutes Ding. Also ob das jetzt Markus Ulich war oder wir haben sehr lange mit dem Präsident vom MSV Duisburg gesprochen, Christian Stiefelhagen, der auch total hinter dieser Initiative steht und uns gezeigt hat, wie er dafür brennt. Und ja, das war irgendwie echt cool, das mal so manifestiert zu sehen in so einem Spiel.
Ja, vor allem hat er wirklich eine interessante Geschichte erzählt, finde ich, der Christian Stiefelhagen, weil er sagt, wir als MSV Duisburg, wir stehen beispielhaft dafür, ja, was passieren kann, wenn du aufsteigst und was auf der anderen Seite mit einem Verein passieren kann, wenn du es eben über diese unsäglichen Aufstiegsspiele nicht schaffst. Also der MSV kommt ja auch aus der Regionalliga West, ist aufgestiegen, hat jetzt die ersten 4 Spiele in der dritten Liga gewonnen, ist wahrscheinlich im Moment der mit Abstand glücklichste Verein in Deutschland, weil sie durchs Tränental gegangen sind, dann aufgestiegen sind und jetzt die dritte Liga rocken und mindestens mal von der zweiten Liga träumen. Im Fangesang, der regelmäßig durchs Wedau-Stadion schallt, träumen sie sogar vom Europacup mit den Zebras. Und der hat halt gesagt, wenn wir das erlebt hätten, was Lok Leipzig widerfahren ist, dann wäre dieser Verein am Boden. Von Grund auf ruiniert, weil du die Sponsoren verlierst, weil du die Spieler verlierst, weil dieser Verein dann einen Moment durchstehen muss, der kaum zu ertragen und der auch wirtschaftlich ganz schwer aufzufangen ist. Und da hat er gesagt, das ist aus unserer eigenen Erfahrung heraus der Ansporn für uns, dass wir uns da engagieren, weil diese Regel, die darf nicht bestehen bleiben, weil Vereine eben durch eine so ungerechte Regel an den Rand des Ruins getrieben werden, obwohl sie eigentlich, so wie Lok Leipzig, im letzten Jahr eine überragende Saison gespielt haben.
Und ich finde es total schön, dass eben auch Markus Ulich, wir haben schon einige Male drüber gesprochen, Küppi, du hast ja auch immer sehr, sehr positiv von ihm gesprochen, durchaus, was es eben für einen Mensch ist, der sich da mit wirklich jeder Phase seines Körpers für diese Initiative einsetzt und das auch schon ab einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt getan hat. Jetzt habe ich ihn auch kennengelernt, ich habe mit ihm sehr, sehr viel gesprochen und mit dem Geschäftsführer für den sportlichen Bereich, vor allem mit Max Grigorius von Rot-Weiß Oberhausen, danach auch noch lange, lange da gesessen, zusammengesessen und diese Offenheit auch, mit der einfach die beiden auch sprechen, sowohl über die eigenen Vereinsthemen, aber auch über die Arbeit der Initiative, das ist einfach auch total, ich will nicht sagen augenöffnend gewesen, aber es war einfach mal so, ne, es sind ja auch so Insights, die man eben nicht bekommt in einem Telefonat, sondern halt einfach wirklich die so entstehen in einem geselligen Zusammensein und dieses Grundgefühl, dass wirklich es möglich ist, trotz aller verschiedener Logos, Vereinsfarben, Historien von Vereinen, dass es doch noch funktioniert, bei so einem Thema an einem Strang zu ziehen. Das wurde mehrfach betont von Markus Ulich, von Max Grigorius, aber auch von Tommy Heder, von Chemnitzer Seite zum Beispiel. Das ist einfach eine total tolle Geschichte, wo gleich auch beide gesagt haben, unabhängig voneinander, wenn wir es jetzt nicht durchziehen, dann wird es nie klappen. Also das ist den beiden auch vollkommen bewusst und das haben beide auch so gesagt, du musst jetzt mit Volldruck draufbleiben und weitermachen. Du hast jetzt mit Osnabrück und 1860 zwei massive Schwergewichte mit dazu gewonnen letzte Woche zu dieser Aufstiegsreform, zur Initiative. Dazu kommt der BFC Preußen. Tommy Heder hat am Mikrofon gesagt, bei mir mehrmals, dass es jetzt im Wochentakt so weitergehen soll, / wird, dass auch diese Woche wieder Vereine neu mit dabei sind, die sozusagen auch verkündet werden, offiziell werden. Und das ist eben jetzt auch der einzig richtige Weg. Du musst jetzt die Spannung oben halten, hochhalten und es ist allen Beteiligten schon klar, die Saison 27-28 ist das Ziel, wo bereits in neuer Struktur gespielt werden soll. Das klingt viel, aber es ist nicht sehr viel Zeit. Du musst jetzt das Thema wirklich anpacken, weil wenn nicht jetzt, dann nie.
Ja, also um das kurz einzuordnen, das ist extrem knapp bemessen, diese Zeit, weil du ja die nächste Saison brauchst als Qualifikationssaison für dann die neue Struktur, ob es dann eine zweigleisige vierte Liga ist oder eine viergleisige Regionalliga, das ist erstmal zweitrangig. Du brauchst die nächste Saison, in der sich die Vereine dann für diese neue Struktur qualifizieren können. Das heißt, die Entscheidung muss in dieser Saison noch fallen. Und da sind wir uns alle einig, da ist extrem Zeitdruck auf dem Kessel. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt, den ich sehr interessant finde. Tommy Heder, der hat nämlich jetzt erzählt am Samstag, dass da jetzt in den letzten zwei Wochen vom DFB nichts gekommen ist. Das irritiert ihn massiv, weil er eben um diesen Zeitdruck weiß und weil die Vereine oder die Initiative schon ihren Vorschlag gemacht haben. Es muss ja jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die dann eine neue Regionalliga-Reform erarbeiten soll. Und es geht jetzt um die Zusammensetzung und um die Arbeitsweise dieser Arbeitsgruppe. Die Vereine wünschen sich, dass aus jeder Regionalliga drei Vereinsvertreter mit dabei sind, also 15 Vereinsvertreter, plus natürlich Verbandsvertreter aus den Regionalligen, plus DFB, plus DFL, plus ein neutraler Moderator. Das ist der Vorschlag der Vereine, der liegt seit über zwei Wochen beim DFB. Und bislang, zumindest bis Samstag, hat Tommy Heder noch auf Antwort gewartet, wie sich der DFB diese Arbeitsgruppe vorstellt. Und das hat ihn doch schon sehr sauer gemacht, dass man sich in einer solchen Frage so viel Zeit lässt, ganz offensichtlich beim Verband, wo doch allen klar sein muss, dass es dringend ist.
Ja, ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man da einfach weiter nerven, dass dieses Thema bloß nicht irgendwie behandelt wird von gewissen Personen beim DFB, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Diese Außenwirkung kann es dann teilweise für mich so ein bisschen bekommen. Aber ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, wie die Verantwortlichen jetzt von den Vereinen, von der Initiative da vor Ort so agieren und wie die dafür brennen, mache ich mir keine Sorgen, dass die auf jeden Fall weiter rumnerven werden. Und ja, es war auf jeden Fall ein witziger Tag. Wir haben ja danach noch
Was ich gehört habe dazu, kurz um dich umzukrätschen zum Beispiel, ich glaube, Tommy Heder ist der perfekte Mann dafür. Ich habe von mehreren Seiten am Samstag in Oberhausen so Äußerungen gehört, wie es ist so ein richtiger, giftiger Terrier, weißt du, der die einmal die Wade beißt und nicht mehr loslässt. Und ich glaube, dafür ist Tommy Heder wirklich perfekt. Und du brauchst auch so jemanden, der im positivsten Sinn mit einem schelmischen Grinsen, aber maximal Nachdruck, glaube ich, eben genau das macht, Gregor, was du sagst.
Das hat er tatsächlich auch erzählt, dass er mit einem DFB-Vertreter telefoniert hat und dem auch gesagt hat, ey, pass mal auf, wenn hier nichts passiert, dann treiben wir euch wieder vor uns her und zwar öffentlich. Dann gibt es hier wieder richtig Krawall. Also der spricht da schon Klartext, das muss man sagen.
Ja, war auf jeden Fall ein toller Tag. Viele Einblicke bekommen, mit vielen Leuten gesprochen. Niklas Hoheneder, Co-Trainer von Chemnitz, hat uns noch ein paar witzige Geschichten erzählt, nachher beim Bierchen, nach dem Spiel, unter anderem, dass er bei Kiel gespielt hat und dann mussten sie immer so weit auswärts fahren und dann haben sie irgendwann mal den Verein dazu hinbekommen, dass sie mal geflogen sind nach, weiß ich nicht, München oder was?
Heidenheim war das.
Das Spiel in Heidenheim, dann sind sie geflogen aus Kiel und dann hat er gesagt, saßen sie im Flieger, dann ist sie aufgefallen, dass sie zwei Spieler vergessen haben am Flughafen.
Ja, unter Trainer Markus Anfang. Also da kann sich jeder vorstellen, was dann in der Folgewoche los war für die beiden.
Dominik Drexler und Sebastian Heidinger. Ich habe die Erlaubnis bekommen, dass ich sagen darf von ihnen. Die sind am Flughafen hängen geblieben und mussten sich dann, glaube ich, irgendwie eine Karre mieten und dann nach Heidenheim ballern. Naja, schöne Nummer auf jeden Fall. Oberhausen auch einfach kernig. Geiles Stadion. Siehst du den Gasometer. am Kanal, wunderschön gelegen, toller Tag, hat echt sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe jetzt was gelernt in der Gruppe, da wart ihr schon weg später beide. Ich kann jetzt mal so eine Quizfrage draußen machen, vielleicht fällt es euch spontan sofort ein. Wenn wäre es krass, Oberhausen, das Stadion ist europaweit einmalig wegen einer ganz klaren Sache. Also laut Oberhausen einmalig, ne? Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber sowohl Markus Ulich als auch Max Gregorius haben gesagt, es gibt eine Einmaligkeit in diesem Stadion. Vielleicht ist euch aufgefallen. Hm. Habt ihr eine Idee?
Der Kaffee war fantastisch.
Nein, der Kaffee war fantastisch.
Das Curry auch. Boah, nee. 100 Jahre dauerhaft in Benutzung? Wahrscheinlich auch nicht. Wird es wahrscheinlich mehrere geben?
Es ist das einzige Stadion europaweit, was einen normalen Spielbetrieb aufrechterhält, auf diesem Niveau oder darüber, mit nur 3 Flutlichtern statt 4.
Hör auf, ist mir nicht aufgefallen.
Ja, das ist total krass. Also das eine Flutlicht, das wurde sozusagen abgeknickt. Da hinten ist so ein, da kommt dann der neue Kunstrasenplatz sozusagen an der einen Ecke und Co. Und da ist das Fundament noch da, was sie auch bauen müssen und wieder nutzen müssen, weil Oberhausen, das hat Markus Ulich ja auch ganz offen gesagt, natürlich sich als Drittligist sieht perspektivisch und da muss es wieder hin. Aber die spielen aktuell nur mit 3 Flutlichtmasten, das ist auch schon eine ganze Weile. Und es ist so, dass du wirklich auch das siehst, bei einem Abendspiel zum Beispiel, dann wird es ein bisschen schattiger in der einen Ecke. Sozusagen, wenn man im Fanblock von Oberhausen steht, von RWO, dann linksseitig ist so ein dunkles Fleckchen. Also, weil da einfach der Flutlichtmast nicht da ist und da wird auch nicht beleuchtet. Die haben eine absolute Sondergenehmigung, da überhaupt so zu spielen, sogar auch sozusagen für Regionalliga-Verhältnisse. Weiter oben geht es dann gar nicht mehr und laut Aussage von RWO ist es in diesem Bezug das einzige Stadion europaweit, wo das überhaupt so ist und so gespielt werden darf und alles Mögliche.
Ist das geil. Habe ich tatsächlich nicht gemerkt. Krass, wie man sowas übersehen kann. Aber wenn man sich überlegt, dass in Rostock 8 Flutlichtmasten stehen und in Oberhausen nur 3, dann müssen die sich vielleicht mal zusammentun. Ein kleiner
Ringtausch. Aber ich habe noch einen Fakt, weil es ist auch das einzige Stadion in Deutschland, wo das im Osten geht die Sonne auf Team einmal komplett durch den Spielertunnel gelaufen ist, auf dem Platz, Freunde. Das stimmt, kommt noch das dazu.
Das heißt, wir nehmen Einladungen entgegen. Das war gerade so eine versteckte.
Das wird, Gottes Willen, das wird für alle Zeiten in die Annalen dieses Stadions eingehen. Sehr schön. Also die Initiative bewegt sich auf die 50-Mitglieder-Marke zu. Die könnte schon in den nächsten Tagen oder Wochen geknackt werden. Jungs, und wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen habt, würde ich sagen, ziehen wir einen Schlussstrich.
Das können wir sehr gerne machen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu dritt irgendwo.
Das wäre schön. Ja, unbedingt.
Und vielen Dank. Schön, mit euch zu quatschen,
wie immer.
Schreibt uns weiter die geilen Spielverläufe. Ich hab noch mal ganz kurz, ich habe in diese Landespokal Spielübersicht von Sachsen und Mecklenburg und so reingeguckt. Da sind halt einfach, es waren ja auch wieder in jedem Pokal dann gefühlt irgendwie so 35 Spiele. Da hätte man sicherlich
mit ganz im Schnitt 10 Tore reden
können. Ja, aber wir können das ja auch gar nicht alles so screenen. Deswegen, eure Hilfe ist der Hammer, wenn ihr uns solche skurrilen Sachen schreibt. Ist echt super. Genauso übrigens auch konstruktives Feedback, was wir tatsächlich auch sehr viel bekommen haben, gerade zum Thema Jena-Film. Das ist cool, im Austausch zu sein und da irgendwie in einer guten Diskussion miteinander zu sein. Und wenn wir hier alle an einem Strang ziehen, Freunde, dann kommen wir auch voran.
So, Kabinenansprache zum Schluss. Jungs, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Haut rein.
Danke, ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.